Die EU will die Migration begrenzen und dafür handelt sie mit Ländern gerade Abkommen aus, damit Flüchtlinge nicht mehr nach Europa durchgelassen werden. Einen solchen Deal hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jetzt auch mit Ägypten abgeschlossen. Heikel daran die sehr problematische Menschenrechtslage dort. Ich habe mit Josef Kellenberger über diesen Deal gesprochen. Er ist Korrespondent für die SZ in Brüssel. Ich habe ihn gefragt, ob die EU mit diesem Abkommen ihre eigenen Werte noch einhalten kann und ob der Deal dazu taugt, das Migrationsproblem in den Griff zu bekommen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Leopold Zag, los geht's. Am Sonntag ist Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, nach Kairo gereist, zum ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Aber da ist sie nicht alleine hin, was vor allem am großen Thema ihres Besuchs liegt, der Migration. Mitgekommen sind deswegen auch viele europäische Regierungschefs. Unter anderem die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und Nikos Christodoulidis, der zyprische Präsident. Vor allem also Regierungschefs von Ländern, die am Mittelmeer liegen. Die EU-Kommission und auch alle EU-Staaten wollen nämlich ungewollte Migration begrenzen. In Ägypten hat von der Leyen einen Deal beschlossen, der genau das erreichen soll. Die EU zahlt Ägypten 7,4 Milliarden Euro, 5 Milliarden davon als Darlehen. Das meiste Geld soll das Land stabilisieren. Ägypten ist nämlich in einer schweren Krise. Das Land ist hoch verschuldet. Die Migration liegt bei 40%. Viele Menschen sind von Armut bedroht. Deswegen braucht Ägypten ganz dringend Geld. Im Gegenzug soll Ägypten die ungewollte Migration nach Europa bekämpfen. Von Ägypten aus machen sich viele Menschen auf den Weg nach Libyen, um von dort über das Mittelmeer nach Europa zu kommen, etwa nach Griechenland oder Zypern. Und die EU fürchtet, dass der Krieg Israels im Gazastreifen eine Fluchtwelle auslösen könnte. Ägypten hat also für die EU eine zentrale Rolle bei der Migration. 2022 gab es deshalb schon einmal ein Abkommen mit Ägypten. Die EU hat dem Land Geld gegeben, um den ägyptischen Grenzschutz zu stärken. Für das Geld, das es jetzt geben soll, für die 7,4 Milliarden, gibt es aber Bedingungen. Ägypten soll Fortschritte bei der Demokratie machen und bei Menschenrechten. Das Regime von al-Sisi steht international in der Kritik. Zehntausende sollen aus politischen Gründen eingesperrt sein. Es gibt quasi kein Recht, öffentlich zu demonstrieren. An dem Deal gibt es deshalb auch viel Kritik. Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl nennt den Deal, Zitat, schäbig, borniert und korrupt. Josef Kellenberger ist als Korrespondent für die SZ in Brüssel. Von ihm wollte ich wissen, ob der Deal mit Ägypten das Migrationsproblem der EU lösen kann. Wir haben jetzt gerade schon gehört, die EU hat 2022 schon mal ein Migrationsabkommen mit Ägypten abgeschlossen. Josef, warum gerade jetzt der neue Deal?
Man muss dazu sagen, dieser Deal, der mit Ägypten geschlossen wurde, steht in einer Reihe mit einem Deal mit Tunesien und auch mit Mauretanien. Und es handelt sich dabei nicht nur um Migrationsdeal, sondern eine sogenannte strategische Partnerschaft, die weit über Migration hinausgeht. Es wird jetzt konkret an Ägypten 5 Milliarden Finanzhilfe bezahlt, um das Land zu stabilisieren, das in einer akuten Haushaltskrise steckt. Es sind weitere Milliarden für Investitionen vorgesehen, um die ägyptische Wirtschaft für die Zukunft fit zu machen. Der Migrationsanteil ist unter 1 Milliarde Euro. Natürlich steckt hinter allem, was da jetzt vereinbart wurde, die große europäische Angst, dass sich sehr viele Palästinenser wegen des Konflikts mit Israel auf den Weg Richtung Europa machen. Also ein umfassender Deal, der das ganze Land stabilisieren und an Europa binden soll.
Was genau von der ägyptischen Regierung erhofft sich denn im Bereich der Migration die EU von diesem Deal?
Die EU erhofft sich natürlich, dass die ägyptische Regierung das Migrationsgeschehen, ich sag mal, in den Griff bekommt. Es gibt große Flüchtlingsströme gerade aus Sudan. Es gibt auch einen neuen Fluchtweg Richtung Europa, der von Ägypten aus über Libyen führt. Die EU erhofft sich, dass die ägyptischen Behörden diese Fluchtwege, ich sage erstmal, kontrollieren. Man kann nicht alle Leute von der Flucht abhalten, aber dass sie Kontrolle über dieses Fluchtgeschehen erhalten, dass sie Menschenschmugglern das Handwerk legen und natürlich auch, dass möglichst viele dieser Migranten erstmal in Ägypten bleiben. bis sie möglicherweise wieder zurückkehren können. Man muss wissen, dass in Ägypten sich fast 10 Millionen Migranten zurzeit aufhalten. Also das Land leistet an der Stelle schon relativ viel. Und die EU hofft jetzt darauf, dass möglichst viele Leute davon abgehalten werden, nach Europa zu kommen.
Die Staaten hast du jetzt auch gerade schon angesprochen. Die EU hat viele Abkommen mit verschiedenen Staaten in Nordafrika, Libyen, Tunesien, Mauretanien. Funktioniert denn diese Strategie, die die EU da fährt, um über solche Abkommen die ungewollte Migration einzudämmen?
Es ist schwer auseinanderzuhalten, ob und an welcher Stelle diese Abkommen jetzt greifen. Wenn man zum Beispiel Tunesien nimmt, das Abkommen wurde im Sommer vergangenen Jahres geschlossen. Danach sind die Flüchtlingszahlen erstmal gestiegen. Man erklärt sich das dadurch, dass viele Menschen von dem Abkommen Tunesiens mit Europa wussten und dann sofort die Flucht ergriffen haben, die letzte Chance sozusagen. Mittlerweile sind die Zahlen aus der Flüchtlinge, die aus Tunesien nach Europa kommen, drastisch gesunken. Aber letztlich ist es aus der Ferne sehr schwer zu beurteilen, welche Faktoren da eine Rolle spielen, ob die Ägypter viele Migranten zurückgehalten haben oder ob die Flüchtlingswege sich anderswohin verlagert haben.
Ein Teil dieses Abkommens ist ja ein Darlehen. Geht es um 5 Milliarden Euro von eben diesen 7,4 Milliarden. Und dieses Darlehen will die EU an Bedingungen knüpfen. Also zum Beispiel, dass Ägypten mehr Wert legt auf Menschenrechte. Wie soll denn das kontrolliert werden?
Wenn man ehrlich ist, kann es keine Kontrolle geben. Es wurde vereinbart, einen regelmäßigen Dialog zu führen über das ganze Abkommen, sich jedes Jahr oder alle 2 Jahre mal zu treffen und alle Aspekte dieses Abkommens zu diskutieren. Darüber schwebt die Hoffnung, das Land durch diese vielen Milliarden an Europa zu binden und in dem Sinne zu beeinflussen, sich möglicherweise an europäischen Werten zu orientieren. Oder anders ausgedrückt, gibt es die Möglichkeit, Mittel wieder zu sperren, wenn Menschenrechtsverstöße sich häufen. Es gibt keine Garantien, es gibt nur den Dialog und es ist immer auch, wie immer in der Außenpolitik, die ein sehr schwieriges und nicht immer moralisches Geschäft ist, eine Frage der Alternativen, mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten.
Es gibt ja viel Kritik auch an diesem Deal von Verbänden, von Politikern und Politikerinnen. Eine Befürchtung im Zuge dieses Deals ist ja, dass Geflüchtete, wie wir das auch schon in anderen Ländern gesehen haben, wieder in die Wüste geschickt werden und dort dann ihrem Schicksal überlassen werden. Wie kann sowas ausgeschlossen werden bei dem Deal?
Um ganz ehrlich zu sein, das kann niemand ausschließen. Die EU hat keinerlei Kontrolle über Autokraten. Die Hoffnung ist, dass Europa genau hinschaut, dass solches Vorgehen angeprangert wird, dass eine Debatte in Europa darüber geführt wird, im Europaparlament, in Brüssel, und dass man dann die Abkommen in Frage stellt, dass man Gelder entzieht und möglicherweise das ganze Abkommen kündigt. Aber Garantien kann es nicht geben. Europa hat keine Kontrolle über diese Autokraten. Das gehört der Ehrlichkeit halber zu solchen Abkommen.
Erkennst du bei diesen Abkommen und vielleicht auch jetzt konkret bei diesem Abkommen mit Ägypten da einen Willen in Brüssel, in der EU, diese Bedingungen, diese Sorge vor Menschenrechtsverletzungen, das durchzusetzen?
Was ich feststelle in Brüssel, ist die Neigung, solche Abkommen auf Teufel komm raus zu machen. Europa ist sehr spät in die Gänge gekommen, auch Frau von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, ist sehr spät in die Gänge gekommen. Es gab sehr viele andere Krisen, es gab Covid, es gibt die Ukraine-Krise, die Energiekrise. Migration war nicht so sehr im Fokus der Kommission. Es gibt Leute, die immer wieder gewarnt haben, wir haben bald eine neue Migrationskrise, der EVP-Vorsitzende Manfred Weber zum Beispiel. Es hat sich lange Zeit nichts getan und jetzt ist man halt sehr spät dran und jetzt ist der Fokus darauf, diese Abkommen so schnell wie möglich zu schließen, bevor die Legislaturperiode zu Ende geht. Und wenn man fragt, muss man solche Abkommen schließen? Europa ist zu spät tätig geworden und ist deswegen in einer relativ schlechten Verhandlungsposition mittlerweile.
Sind die Abkommen, mit denen die EU autoritäre Länder unterstützt und sie auch finanziert, nicht eigentlich Teil des Problems und nicht Teil einer Lösung in der Migrationsfrage?
Man kann es durchaus so sehen, dass Europa in der Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern zu wenig Wert auf die Einhaltung der Menschenrechte gelegt hat. Es ist eine Frage der Alternativen. Wo Europa sich zurückzieht, werden Russland und China tätig werden und versuchen, ihren Einfluss auszudehnen und werden auch versuchen, Flüchtlinge zu instrumentalisieren gegen Europa. Meine Meinung ist, man muss mit solchen Regimen einen Dialog führen, man muss versuchen, Abkommen zu schließen, man ist in gewisser Weise abhängig davon und man muss auf der anderen Seite sehr wach bleiben, wenn es was Menschenrechtsverstöße betrifft. Das Europaparlament ist eine gute Adresse, um solche Abkommen zu überwachen. Es gibt keinen sauberen, moralisch einwandfreien Weg in der Migrationspolitik. Es geht nur, indem man mit solchen Regierungen in Dialog tritt, wenn man Verträge abschließt und die Einhaltung dieser Verträge sehr akribisch überprüft, wobei es keinerlei Gewähr gibt.
Lieber Josef, vielen Dank für deine Zeit und liebe Grüße nach Brüssel.
Vielen Dank, schöne Grüße.
In Gaza hat es in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses erneut heftige Kämpfe gegeben. Das haben die israelischen Streitkräfte und auch die palästinensische Gesundheitsbehörde mitgeteilt. Was in dem Krankenhaus passiert ist, dazu gehen die Darstellungen aber auseinander. Die von der Hamas kontrollierten Behörden sagen, die israelische Armee sei in das Krankenhaus eingedrungen. Am Eingang habe es Feuer und Tote gegeben. Menschen seien in der Notaufnahme und in Operationssälen eingeschlossen gewesen. Israel spricht von einem präzisen Einsatz, bei dem ein hochrangiger Hamas-Funktionär getötet wurde. Der soll sich in dem Krankenhaus versteckt haben und bewaffnet gewesen sein. Unabhängig lassen sich beide Aussagen nicht überprüfen. Am Wochenende haben in Russland die Präsidentschaftswahlen stattgefunden, auch wenn man eigentlich von einer Scheinwahl sprechen muss. Wladimir Putin hatte keinen wirklichen Gegenkandidaten. Die Opposition in Russland war zur Wahl gar nicht erst zugelassen. Putin beansprucht wie erwartet den Sieg für sich. Die Zentrale Wahlkommission meldet ein angebliches Rekordergebnis von 87% aller Stimmen. Bei der Wahl gab es in einigen russischen Städten Protest. Viele sind den Aufrufen des Teams von Alexei Nawalny gefolgt. Vor seinem Tod in einem russischen Straflager hatte der Oppositionspolitiker dazu aufgerufen, um 12 Uhr mittags wählen zu gehen und so ein kleines Zeichen gegen den Kreml zu setzen. Im Umfeld der Wahlen gab es außerdem 80 Festnahmen. Nach der Wahl hat sich Putin in gewohntem Ton an sein Volk gewendet. Er werde das Land, Zitat, stärken, damit Russland nicht mehr unterdrückt wird. Es gibt ja wenig Unspannenderes als diese Interviews mit Fußballern oder Trainern nach einem Spiel. Immer wieder das gleiche Blabla, wir denken von Spiel zu Spiel und so weiter. Bei einem aber ist das anders. Da geht es auch immer um mehr als nur um den Sport.
Es ist 11:55 und es braucht keiner Klage hinterher, der jetzt sitzen bleibt oder so Sache behauptet wie ein AfD-Wähler ist ein Protestwähler. Wer es jetzt nicht verstanden hat, der versteht es nicht.
Der Mann, den Sie hier hören, das ist Christian Streich, Trainer beim SC Freiburg. Und am Montag hat er angekündigt, dass er nach 12 Jahren bei Freiburg nicht mehr Trainer sein will. Mein Kollege Christoph Ruf aus dem SZ-Sportressort hat über diesen besonderen Trainer geschrieben. Er meint, Streich war das Aushängeschild des SC Freiburg. Und der muss nun klären, wie er in Zukunft ohne ihn wahrgenommen werden will. Den Text finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war wie immer 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Caroline Lenk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.